Guten Morgen, ich begrüße alle herzlich, auch die, die über den Livestream zugeschaltet sind. Wir kommen heute zur letzten Folge über den Propheten Sacharja, Teil 7, und es geht um Kapitel 13 und 14. Wichtig ist, dass man ein Skript dazu hat, und für den Livestream ist es so, dass man unten den Download benutzen kann und das Skript dort beiziehen auf diese Art. Und es ist ganz wichtig, denn wir haben sehr viel Information auf einmal und ohne Skript ist es sehr schwierig zu folgen. Wir kommen also zu Kapitel 13 und ich habe auf dem Skript meine eigene Übersetzung hinzugefügt. Ich habe die 12 kleinen Propheten speziell übersetzt, ganz wörtlich, noch etwas wörtlicher als die Elberfelder, und dabei auch darauf geachtet, dass die poetischen Verszeilen im Hebräischen, dass die im Deutschen sichtbar sind. Jetzt aber hier auf dem Text sieht man 13,1, da sind keine Verszeilen, das bedeutet, im Hebräischen ist der Text Prosa, also normale übliche Sprache. Aber auf der nächsten Seite, Kapitel 14, sieht man, da sind kürzere Zeilen und da handelt es sich wieder um Poesie. So kann man das sofort erkennen, was ist Prosa, was ist Poesie. Und das hilft nämlich fürs Verständnis enorm, wie wir noch sehen werden im Einzelnen. Das meiste in den 12 kleinen Propheten ist Poesie. Also, dass es jetzt da gerade keine Poesie ist, ist die Ausnahme. Ich lese Kapitel 13 ab Vers 1. Zu jener Zeit wird eine Quelle geöffnet sein für das Haus Davids und für die Bewohner von Jerusalem. Für Sünde und für Unreinheit. Und es wird geschehen, zu jener Zeit, Spruch des Ewigen der Heerscharen, da werde ich die Namen der Götzen aus dem Land ausrotten. Und ihrer wird nicht mehr gedacht werden. Und auch die Propheten und den Geist der Unreinheit werde ich aus dem Land hinweg tun. Und es wird geschehen, wenn ein Mann weiterhin weissagt, so werden zu ihm sagen, sein Vater und seine Mutter, seine Erzeuger, du darfst nicht leben. Denn du hast Betrug geredet im Namen des Ewigen. Und es werden ihn durchbohren, seinen Vater und seine Mutter, seine Erzeuger, wenn er weissagt. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da werden sich schämen die Propheten, ein jeder wegen seiner Vision, wenn er weissagt. Und sie werden nicht mehr einen härenen Mantel anziehen, um zu lügen. Und er wird sagen, ich bin kein Prophet. Ein Mann, der den Erdboden bebaut, bin ich. Denn ein Mensch hat mich erworben von meiner Jugend an. Und er wird zu ihm sagen, was sind diese Wunden zwischen deinen Händen? Und er wird sagen, weil ich geschlagen worden bin im Haus derer, die mich lieben. Schwert, erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Genosse. Spruch des Ewigen der Heerscharen. Schlage den Hirten, und so wird sich zerstreuen die Schafherde. Und ich werde meine Hand den Geringen zuwenden. Und es wird geschehen in dem ganzen Land, Spruch des Ewigen. Zwei Drittel in ihm werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der Drittel wird übrig bleiben in ihm. Und ich werde den Drittel ins Feuer bringen und sie läutern, wie man das Silber läutert, und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Er wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, mein Volk ist er. Und er wird antworten, der Ewige ist mein Gott. Mal bis dahin. Es ist ja so, die Kapitel 12 bis 14 bilden eine zusammenhängende Einheit. Ich habe ganz kurz auf dem Skript am Anfang den Aufbau des Buches in Kurzform vorgestellt, das heißt nur des zweiten Teiles von Sacharja, also die Kapitel 9 bis 14. Und die sind so aufgebaut. Kapitel 9 bis 11 ist eine Einheit und da geht es um den verworfenen Messias, um sein erstes Kommen. Darum haben wir in diesem Abschnitt eben auch den bekannten Vers 9,9. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König wird zu dir kommen. Gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Da haben wir das erste Kommen des Herrn Jesus auf einem Esel. In Niedrigkeit als der leidende Messias. Aber in den Kapiteln 12 bis 14, da geht es nicht mehr um den verworfenen Messias, wie es beim ersten Kommen war, sondern um den angenommenen Messias. Israel wird den Messias mit Freuden empfangen. Sein zweites Kommen. Und wir hatten bereits in Kapitel 12 in der Folge davor gesehen, in Vers 10 steht, und ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzigen Sohn. Und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Also hier geht es um Jesus Christus, der wiederkommen wird. Und das jüdische Volk wird beim zweiten Mal ihn empfangen. Und zwar heißt es, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das heißt, sie werden realisieren, der jetzt da gekommen ist, wiedergekommen ist, das ist derselbe, der damals bei seinem ersten Kommen durchbohrt wurde. Die Seite wurde nach Johannes 19 mit einem Speer geöffnet und Wasser und Blut kam heraus. Der klare Beweis des Todes, wenn nämlich die Blutsenkung eintritt und sich die schweren Teile absenken, dann trennt sich das von der übrigen Flüssigkeit und so kommt eben Wasser und Blut heraus. Aber sie werden da auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Ich habe das auch schon erzählt. Einmal hat ein Taxichauffeur in Jerusalem mir die Frage gestellt, ob ich glaube, dass der Messias kommt. Und das war gerade so angesichts des Ölberges, von dem es ja dann in Kapitel 14 wir noch sehen werden heute, Vers 4 heißt, und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Ich habe ihm gesagt, ja, ich glaube, dass der Messias kommen wird. Ja, dort drüben auf dem Ölberg. Aber ich glaube auch, dass er schon einmal gekommen ist. Und das steht so in Sajahu, Stemesre, also Sacharja 12, Vers 10. Vehivitu Elai, et asher dakaru. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und so steht das in jeder jüdischen Bibel. Das ist ja dieselbe wie die christliche Bibel. Und das macht klar, dass der Messias eben zweimal kommen sollte. Ein erstes Mal, wo er leiden und sterben würde für unsere Sünden. Und ein zweites Mal in Herrlichkeit und da wird er angenommen werden. Und im letzten Teil wurde behandelt in Kapitel 12 von Sacharja, Verse 10 bis 14, steht, dass das jüdische Volk eine nationale Wehklage anheben wird und eben trauern wird darüber, dass der Messias beim ersten Mal so von der Masse abgelehnt worden war. Und dabei werden sie Jesaja 53 ganz direkt so beten können, wie es steht. Und dann wird auch klar, warum dieses Kapitel eben genau so formuliert ist, wie wenn es ein Rückblick wäre. Also in Vergangenheitsform. Ich lese ganz kurz aus Jesaja 53, Vers 3. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. So werden sie ihn empfangen. Und nun, der Übergang ist ganz direkt von Kapitel 12, eben diese nationale Wehklage. Ganz Israel klagt über die damalige Verwerfung des Messias. Und jetzt kommt Kapitel 13, Vers 1. An jenem Tag wird eine Quelle geöffnet sein für das Haus David und für die Bewohner von Jerusalem für Sünde und Ungerechtigkeit. Diese Quelle ist dasselbe, was wir finden in Hesekiel 47. In Hesekiel 47 wird der zukünftige dritte Tempel in Jerusalem beschrieben, und zwar während des tausendjährigen Friedensreiches. Und wenn wir kurz aufschlagen, in Kapiteln 40 bis 48 wird der detaillierte Bauplan dieses künftigen Gebäudes, das noch nie in der Vergangenheit umgesetzt worden ist, vorgestellt. Und auch die neue Landverteilung, die Israel dann erleben wird, und den 12 Stämmen. Und in Kapitel 47 steht, dass aus dem Tempelhaus eine Quelle entspringen wird. 47, Vers 1. Und er führte mich zurück zur Tür des Hauses. Und siehe, Wasser flossen unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses lag nach Osten. Und die Wasser flossen herab von unten von der rechten Seite des Hauses her, südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durchs Nordtor und führte mich außen herum zum äußeren Tor, den Weg zum nach Osten gerichteten Tor. Und siehe, Wasser rieselten von der rechten Seite des Tores her. Also von der rechten Seite des Eingangs in das eigentliche Tempelhaus, da kommt dieses Wasser heraus. Weiter, Vers 3. Und als der Mann, das ist ein Engel, der in der Vision Hesekiel durch diesen künftigen Tempel hindurchführt. Und als der Mann nach Osten hinausging, war eine Messschnur in seiner Hand. Und er maß 1000 Ellen. Das sind 525 Meter, gemäß der königlichen Elle. Und ließ mich durch die Wasser gehen. Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch die Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, durch den ich nicht gehen konnte. Denn die Wasser waren tief, Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht zu durchgehen war. Und danach wird beschrieben, wie der Fluss ein Doppelfluss wird, also er teilt sich in zwei Flüsse. Und die Wasserscheide hat dann zur Folge, ein Flussarm geht hinunter ins Mittelmeer und der andere fließt ins Tote Meer. Das wird in den weiteren Versen hier beschrieben. Und nun ist das genau in Übereinstimmung mit Sacharja 13,1. An jedem Tag wird eine Quelle geöffnet sein für das Haus Davids und für die Bewohner von Jerusalem. Und diese Quelle entspringt also aus dem Tempelhaus auf dem Tempelberg, und zwar wird damit deutlich, die Geschichte Israels hatte schon einmal begonnen mit einer Quelle aus einem Felsen. 2. Mose 17 nach dem Auszug aus Ägypten. Und jetzt, wenn die Quelle aus dem Tempelhaus kommt und das Allerheiligste das steht so in Hesekiel 40 bis 47, wird auf dem Gipfel des Berges stehen. Nun, der natürliche Gipfel des Tempelberges in Jerusalem ist dieser Fels, der heute im Felsendom zu sehen ist. Ein riesiger, imposanter Felsen. Und man sieht dort noch die archäologischen Spuren von dem Bau von Salomo. Er hat auf den Felsen die Südmauer gebaut. Und zwar so, dass dieser Fels eben als Fundamentfelsen gedient hat. Man sieht noch die Spuren. Im Altertum hat man, wenn man auf den Felsen gebaut hat, an der Stelle, wo die Mauersteine aufgelegt werden sollte, noch künstlich den Felsen bearbeitet, abgeplattet, damit die Mauersteine gut aufliegen. Und man kann dort auf dem Felsen, im Felsendom, sehen eine Region von genau 3,15 Meter. Und 3,15 Meter entspricht 6 Königsellen. Ja, aber in 1. Könige 6 bis 8, wo der Bau des Tempels beschrieben wird, des Salomo-Tempels, da wird klar, dass die Mauerdicke war 6 Ellen. Genau 3,15 Meter. Und das ist also die Südmauer. Die Westmauer und die Nordmauer war entlang der natürlichen Kante des Felsens gebaut. Und wenn man das sich so einzeichnet, ergibt das genau einen Abstand von Mauer zu Mauer von 10,50 Meter. Das sind 20 Königsellen. Und in 1. Könige lesen wir, dass das Allerheiligste des Salomo-Tempels war ein Quadrat von 20 mal 20 Ellen. Und ganz zentral in diesem Quadrat gibt es eine Vertiefung von 100 auf 131 Zentimeter. Und zwar so, dass die Seitenlinien sind genau parallel zu diesen Mauerlinien, die ich erwähnt habe. Aber im Zentrum. Nun, in 1. Könige 8 steht, dass Salomo das Allerheiligste zubereitet hat, einen Ort, um dahin die Lade des Bundes zu setzen. Ja, also die Länge 131 Zentimeter, das entspricht genau 2,5 Königsellen. Und in 2. Mose 25 liest man, dass die Bundeslade eine Länge hat, die Längsseite war 2,5 Ellen. Jetzt gibt es nur ein kleines Problem. Alles passt so wunderbar, aber die 100 Zentimeter. Es ist so, dass die Breite der Bundeslade war ja 1,5 Ellen und das ist weniger als 100 Zentimeter. Warum passt das nicht? Nun, das sind 79 Zentimeter. Wir haben also 21 Zentimeter zu viel. Aber in 5. Mose, ich kann die Stelle kurz angeben, da hat Gott Mose die Anweisung gegeben, dass das Original der Rolle des 5. Buch Moses immer seitlich an die Bundeslade gelagert werden sollte. So steht das in 5. Mose 31, Vers 26. Nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es zur Seite der Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich sei. Und so wird klar, diese 21 Zentimeter waren genau für das Original der Schriftrolle des 5. Buches Mose. Und diese Vertiefung kann man heute noch sehen. Ich habe sie gesehen. Gut, seit etwas mehr als 20 Jahren dürfen Nicht-Muslime nicht mehr in den Dom hineingehen. Und ich war noch früher drin und habe das also mit eigenen Augen gesehen. Ja, und der langen Rede kurzer Sinn. Also, aus dem Felsen im Tempelhaus wird eine Quelle entspringen und damit endet Israels Geschichte so, wie sie begonnen hatte. In 2. Mose 17 haben wir nach dem Auszug aus Ägypten Wasser aus dem Felsen und in Hesekiel 47, Zacharja 13 und noch weiteren Stellen, da haben wir wieder Wasser aus dem Felsen am Ende der Geschichte Israels. Nämlich zu Beginn des tausendjährigen Friedensreiches, das aufgerichtet wird, nachdem der Jesus eben zurückgekehrt sein wird und die Masse Israels ihn annehmen wird, auf ihn blicken wird, den sie durchbohrt haben. So dass Wasser und Blut herauskam, wie Johannes 19 sagt. Und jetzt wird diese Quelle eben daran erinnern, an diese Quelle aus der Seite des Messias, die gegeben wurde, um unsere Sünden zu vergeben. Und darum wird gesagt, an jedem Tag wird eine Quelle geöffnet sein für das Haus David und für die Bewohner von Jerusalem, für Sünde und für Unreinheit. Diese Quelle wird noch an anderen Stellen erwähnt. Gerade hier in Zacharja 14, Vers 8 heißt es, und es wird geschehen, an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Zur Hälfte zum östlichen Meer und zur Hälfte zum hinteren Meer. Im Sommer und im Winter wird es geschehen. Nun, der Ausdruck lebendige Wasser, Mayim Chayim, ist im Hebräischen und übrigens auch in der modernen Sprache heute der normale Ausdruck für frisches Quellwasser. Das nennt man lebendiges Wasser. Also, mit anderen Worten, eine Quelle wird entspringen in Jerusalem. Das ist die Quelle von 13,1. Und das wird eben zu einem Fluss werden, zur Hälfte zum östlichen Meer. Das ist das Meer in Israel im Osten, das ist das Tote Meer, östlich von Jerusalem. Und das hintere Meer, das ist das Mittelmeer. Wie kommt es, dass in der Bibel Westen genannt wird hinten? Aus dem Grund, weil man orientierte sich am Orient. Ja, darum haben wir den Ausdruck orientieren. Das ist sich ausrichten nach dem Orient. Das heißt also, Osten ist vorne. Und darum zum Beispiel ein Wort, das in der Bibel verwendet wird für Osten, ist Kedem. Und Kedem kommt von Kadam, vorne sein. Also Osten ist vorne. Hinten ist eben Westen und das hintere Meer ist demzufolge das Mittelmeer. Das Meer in Israel, das im Westen liegt. Und übrigens, zum Beispiel in Hesekiel 16, wird gesagt, dass Sodom zur Rechten liegt und Samaria zur Linken. Nun, links ist in der Bibel die Nordseite und rechts die Südseite. Also Sodom beim Toten Meer wird dort beschrieben, südlich, also rechts. Und Samaria im nördlichen Westjordanland, das war eben zur Linken. Das muss man wissen, das sind so kulturelle Hintergründe, die helfen dann, so einzelne Bibelstellen besser zu verstehen. Und dann wird noch gesagt, 14,8, im Sommer und im Winter wird es geschehen. Das heißt, es wird eine ganzjährige Quelle sein. So wie übrigens die Siloa-Quelle, die ja unten am Südabhang des Tempelberges entspringt, also ganz weit unten beim Kidron-Tal, die ist noch heute eine ganzjährige Quelle. Und so wird eben diese neue Quelle aus dem Tempelberg wird auch ganzjährig sein. Und eben, ich habe im Skript vermerkt, es gibt noch diverse weitere Verse im Alten Testament, die von dieser Quelle sprechen. Ich habe im Skript bei den Stichworten. Zu Vers 1 habe ich Hesekiel 14, Zacharja 14, 8 erwähnt. Dann Joel 3, Vers 18. Also nochmals in den kleinen Propheten. Da heißt es, und es wird geschehen, an jenem Tag werden die Berge von Most triefen und die Hügel von Milch fließen und alle Bäche Judas werden von Wasser fließen und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen. Das ist der Tempel. Der zukünftige Tempel. Wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen und das Tal Schittim bewässern. Schittim ist das hebräische Wort für Akazie. Und dort unten am Toten Meer, der typische Baum, der so isoliert, knorrig in der Landschaft steht, das ist eben die Akazie. Darum wird das genannt das Tal Schittim, das wird bewässert werden. Und Hesekiel 47 sagt, ja, da wo wir begonnen haben zu lesen, sagt, dass dieser Fluss aus dem Tempelberg dazu führen wird, dass das Tote Meer gesund wird. Und wieder Fische dort und Fische dort schwimmen werden. Und zwar ist es so, dass heute das Tote Meer ungefähr 30% Salz enthält. Also Fische, die vom Jordan her in das Tote Meer gelangen, die werden sofort getötet. Das ist viel zu viel Salz. Das überlebt kein Fisch. Gewisse Bakterien, die gibt es im Toten Meer, aber keine Fische. Es ist wirklich ein totes Meer. Und darum im Hebräischen heißt es eigentlich nicht totes Meer, sondern Yam Melach, das Salzmeer. Und darum ist auch schon in 1. Mose 14, wo dieses Meer zum ersten Mal erwähnt wird, im Deutschen übersetzt, das Salzmeer. Ja, und durch diesen Fluss aus dem Tempelberg wird also das Tote Meer wird gesund werden. Und heute haben wir ja ein Riesenproblem. Das Meer trocknet aus. Die Austrocknung ist bereits so weit gegangen, dass das Meer zweigeteilt ist. Also es gibt das Tote Meer und dann ein Zwischenbereich, völlig ausgetrocknet, und noch weiter unten noch ein Rest des Toten Meeres. Und das ist dramatisch, weil in ökologischer Hinsicht ist das Tote Meer ganz bedeutend für das Klima im Nahen Osten. Und darum hat man ja auch damals nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1989 den Plan gehabt, nachdem ja schließlich 1 Million Sowjetjuden nach Israel gekommen sind. Wir bauen einen Kanal, und zwar vom Mittelmeer ins Tote Meer, um das Meer dort aufzufüllen, um diese ökologische Katastrophe zu verhindern. Und warum? Unter den Sowjetjuden gab es ja so viele Mathematiker. Die Sowjetunion war ja führend in Mathematik, weiter als die USA. In Computertechnologie war die USA weiter, aber Mathematik war die Sowjetunion führend. Was macht man mit diesen arbeitslosen Sowjetmathematikern? Eben einbinden für diese Ingenieurarbeit. Aber das Projekt ist so gewaltig, dass man bis heute doch nicht daran gegangen ist. Eine andere Lösung wäre auch vom Roten Meer her, einen Kanal zu bauen ins Tote Meer, um so das Problem zu überwinden. Aber ich habe schon vor Jahren gesagt, wäre ich Mitglied in der Knesset, ich würde mich an die Versammlung wenden, Chaverim ve Chaverot, Genossen und Genossinnen. Das ist die übliche Anrede. Und es ist so, wir können uns das Geld sparen. Das kommt ja eh nach Hesekiel 47. Sacharja 13, 14. Und jetzt gehen wir noch weiter. Psalm 46, Vers 5. Nebst Joel 3, Vers 18, was wir schon gelesen haben. Psalm 46, Vers 5 ist ein prophetischer Psalm auf die Endzeit hin und auf die große Drangsal hin. Da wird gesagt, schon in Vers 7, es toben die Nationen, die Königreiche wanken. Aber dann ergreift eben der Messias ein. Er lässt seine Stimme erschallen, die Erde zerschmilzt. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, eine hohe Festung ist uns der Gott Jakobs. Und dann Vers 9, kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Verheerungen angerichtet hat auf der Erde, der die Kriege beschwichtigt bis an das Ende der Erde. Das heißt, es wird in den 3,5 letzten Jahren vor der Wiederkunft Christi, wird es einen letzten und schlimmsten Weltkrieg geben. Aber wenn der Herr kommt, wird er die Kriege beschwichtigen bis an das Ende der Erde. Und das Ende der Erde, das sind die von Israel aus gesehen am weitesten entfernten Teile des Festlandes. Also bis nach Thailand, Japan, Philippinen, Australien, Neuseeland, Südamerika, also mit Chile, Argentinien und so weiter. Alles wird beschwichtigt werden. Und jetzt der langen Rede kurzer Sinn, Vers 5. Ein Strom. Seine Bäche erfreuen die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Das ist wieder ein Hinweis auf diesen Fluss aus dem Tempelberg und dazu noch Psalm 65. Auch ein prophetischer Psalm, der auf die Endzeit hingeht, und zwar geht es auch um diesen letzten Krieg. Vers 8 heißt es, von Gott, der das stillt, das Brausen der Meere, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völkerschaften. Und die Bewohner der Enden der Erde fürchten sich vor deinen Zeichen. Eben ist wieder eine Beschwichtigung gegeben, der Kriege bis ans Ende der Erde. Und dann kommt der Segen des tausendjährigen Reiches, Vers 10, du hast dich der Erde angenommen und ihr Überfluss gewährt. Du bereicherst sie sehr. Gottes Bach ist voll Wasser. Du bereitest ihr Getreide, wenn du sie so bereitest. Also auch da wieder wird dieser Gottesbach aus dem Tempelberg erwähnt im tausendjährigen Friedensreich, nach diesem letzten Weltkrieg. Und wenn wir schon im Psalm 65 sind, noch ein kleiner Hinweis. In Vers 2 heißt es, deiner hart schweigend der Lobgesang, o Gott, in Zion. Und dir wird bezahlt werden das Gelübde. Also da wird gesprochen, dass man nicht mehr singen kann in Zion, im dritten Tempel. Und wir werden noch weiter heute davon hören, dass zu Beginn dieser letzten 3,5 Jahre vor dem Wiederkommen des Herrn Jesus wird der Antichrist in Jerusalem den Tempel, der bis dann wieder aufgebaut ist und heute ja vorbereitet wird in Israel, der Tempel wird verunreinigt werden. Und der Überrest Israels aus Juda muss dann fliehen auf die Berge, so sagt das der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 15, weil dann die große Drangsal folgt. Und dann werden sie eben für 3,5 Jahre nicht mehr den levitischen Gesang ausführen können im dritten Tempel. Und darum sagt der Psalmist, deiner hart schweigend der Lobgesang. Es wurde auch schon, hat mir jemand geschrieben, das sei nicht richtig übersetzt, wie der Elberfelder das hier macht. Aber es steht einfach genauso, Lecha, für dich, deiner. Dumia. Dumia heißt Schweigen. Und zwar wartendes Schweigen. Und darum übersetzt man korrekt. Deiner, hart, schweigend. Tehila. Das ist der Lobgesang. Also absolut korrekt übersetzt. Und ich habe dieses Wort auch genommen, um zu zeigen, es kann sein, auch dass in der Gemeinde einmal der Lobgesang für eine gewisse Zeit schweigt und hart, bis er wiederkommen kann. Und das haben wir ja für kurze Zeit im Lockdown erlebt. Aus gesundheitspolitischen Gründen wurde argumentiert, es sei wichtig, dass man nicht singt in der Gemeinde und manche hatten ein schlechtes Gewissen dabei. Wie kann das sein? Singen in der Gemeinde ist ein göttliches Gebot. Epheser 5, Kolosser 3, jawohl, aber es kann Gründe geben, dass das für eine Zeit eben schweigen muss. Und darum steht hier, deiner hart schweigend der Lobgesang, oh Gott, in Zion. Ja, und dann wird aber dieser dritte Tempel, wenn der Herr zurückkehrt, wieder geweiht werden und nach den Plänen von Hesekiel 40 bis 48 sogar massiv ausgebaut werden. Und dann kommt diese Quelle aus dem Tempelberg. Ja, jetzt gehen wir zurück zu Sacharja 13, Vers 1 zeigt also, diese Quelle wird geöffnet sein für Sünde und Unreinheit. Nun, in der Zeit nach der Entrückung der Gemeinde wird ein Überrest in Israel sich bekehren. Das sind die berühmten 144.000 aus jedem Stamm Israels, gemäß Offenbarung 7. Und die werden evangelisieren. Aber der Herr Jesus sagt seinen Jüngern, die damals Vertreter waren von diesem künftigen Überrest, dass dieses Werk in Israel, ich schlage auf, Matthäus 10, da spricht der Herr über diese letzte Zeit, Matthäus 10, Vers 22, und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Das Ende, auch in Matthäus 24, ist jeweils die Bezeichnung für die dreieinhalb letzten Jahre vor der Wiederkunft Christi. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Also diese Evangelisationsarbeit wird in Israel nicht abgeschlossen sein, aber in diesen dreieinhalb Jahren wird es die große Erweckung geben in Israel. Davon haben wir gelesen in Kapitel 13, Vers 8. Und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Das heißt also, in dieser Drangsal wird zwei Drittel der Bevölkerung Israels ums Leben kommen. Wir werden, wenn wir dann Kapitel 14 anschauen, sehen, warum, wie es dazu kommt, zu dieser Katastrophe. Durch den König des Nordens, der von Norden her Israel überrennen wird und das Land verwüsten wird. Zwei Drittel kommen um. Und das Schreckliche ist, nach den heutigen Zahlen, heute gibt es 6 Millionen Juden im Land. Also zwei Drittel wären 4 Millionen, die umkommen werden. Es haben schon Leute gesagt, ja, diese Stelle bezieht sich nicht auf das, sondern das hat sich schon erfüllt in der Judenvernichtung der Nazis. Aber hier steht, und es wird geschehen im ganzen Land, nicht im Ausland, sondern im Land Israel. Und das hat sich nie in der Vergangenheit erfüllt, was hier gesagt wird. Das ist noch zukünftig. Aber die gute Nachricht, aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und Vers 9, ich lese nochmals aus meiner Übersetzung. Aber der dritte Teil wird übrig bleiben. Und ich werde den Drittel ins Feuer bringen. Und sie läutern, wie man das Silber läutert. Und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Er, das heißt eben der Drittel, der übrig bleibt. Und das wären nach den heutigen Zahlen bereits 2 Millionen, die zum Glauben kommen werden. Für die Schweiz gibt es keine solche Verheißung in der Bibel. Dass ein Drittel der Schweiz noch in der Zukunft eine Umkehr erleben würde. Für Deutschland auch nicht. Aber für Israel gibt es diese Prophetie. Er, der Drittel, wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, mein Volk ist er. Dieser Drittel wird von Gott als Israel anerkannt werden, als sein auserwähltes Volk. Und er, der Drittel, er wird antworten, der Ewige ist mein Gott. Das entspricht dem, was der Apostel Paulus in Römer 11, 26 geschrieben hat. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Können wir das kurz aufschlagen? Ganz Israel wird gerettet. Natürlich, wenn zwei Drittel umkommen, dann wird der Drittel, der übrig bleibt, ganz Israel ausmachen. Ich war in Römer 9, heißt es, wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, nur ein Überrest wird errettet werden. So steht das in Römer 9, 27. Und da könnte jemand sagen, aber das ist ein Widerspruch. Da steht, nur der Überrest wird errettet werden. Und in Römer 11, 26 steht, ganz Israel wird gerettet werden. Aber das ist Mathematik. Wenn der Drittel übel bleibt, dann ist er am Schluss das Ganze. Und darum stimmen beide Aussagen. Ein Überrest, ganz Israel. Und ich lese Römer 11, Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Also in der jetzigen Zeit, in den vergangenen 2000 Jahren, war ein Teil Israels, und zwar der größere Teil, verhärtet gegenüber dem Evangelium. Und es war immer ein kleiner Überrest, der zum Glauben gekommen ist. Und das ist bis zum heutigen Tag so, dass die Masse Israels den Messias noch nicht erkennt. Aber Paulus sagt, Israel zum Teil Verhärtung widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. In den vergangenen 2000 Jahren wurde das Evangelium von dem Erlöser Jesus Christus in die ganze Welt hinausgetragen. Millionen von Nichtjuden haben ihn als Messias erkannt und gehören gemäß dem Neuen Testament zur Gemeinde. Aber die Gemeinde wird entrückt werden, sagt Paulus in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Und wenn der Letzte aus den Heidenvölkern zum Glauben kommt und zur Gemeinde hinzugefügt wird, dann wird die Vollzahl der Nationen eingehen. Und die Gemeinde geht weg. Und dann kommt es zur Erweckung in Israel. Die 144.000 bekehren sich. Die werden evangelisieren, werden zwar nicht fertig werden mit ihrer Arbeit, bis der Herr wiederkommt, als Sohn des Menschen. Und dann wird die Frucht sein, ganz Israel wird errettet werden. Dieser Drittel wird umkehren, von Gott anerkannt werden als sein Volk. Und das sagt ja der Herr Jesus in Matthäus 10 zu den Aposteln. Und die gehörten damals, zur Zeit von Matthäus 10, noch nicht zur Gemeinde. Die Gemeinde gab es ja erst ab Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Es waren messiasgläubige Juden. Und darum waren sie quasi die Vertreter für die messiasgläubigen Juden nach der Entrückung der Gemeinde, die eben diese Arbeit fertig führen werden oder fast fertig führen werden, bis der Sohn des Menschen wiederkommt. Und was haben diese Jünger gemacht? Nach Johannes 4, da sehen wir, sie haben, die auch messiasgläubige Juden wurden, getauft. Darum steht in Johannes 4, Johannes hatte getauft, alle die Buße taten, um sich bereit zu machen für das Kommen des Messias. Und dann trat Jesus Christus auf und er hat getauft. Aber wie wir lesen in Johannes 4, Vers 1, als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Also, der Überrest wird auch taufen. Und zwar wird dann diese Masse, die zum Glauben kommt und von der es heißt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, die werden getauft werden. Und zwar, nochmals, Sacharja 13,1. An jedem Tag wird eine Quelle geöffnet sein für das Haus David und für die Bewohner von Jerusalem, für Sünde und Unreinheit. Nun, die Taufe hat verschiedene Bedeutungen. Das Untertauchen bedeutet ja, gestorben mit Christus, also das Wasser, als Bild von einem Grab, und heraufkommen, auferweckt mit Christus. Also der Gläubige bezeugt, der Tod von Jesus Christus ist eigentlich mein Tod. Darum bin ich mit ihm gestorben. Und seine Auferstehung wird mir zugerechnet, darum bin ich quasi durch ihn zu neuem Leben erweckt. Und diese Taufe wird so ausgeführt werden und zur Symbolik, zur weiteren Symbolik, nicht nur Tod und Auferstehung, sondern wir sehen bei Paulus in Apostelgeschichte 22, da sagt das Wort in Vers 16, Ananias spricht zu Saulus, der gerade als Jude sich bekehrt hatte und Jesus Christus als Messias erkannt hatte. Und nun, was zögerst du? Stehe auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, seinen Namen anrufend. Also die Taufe hat auch die Bedeutung, und dann noch mehr Bedeutungen, dass quasi symbolisch die Sünden abgewaschen werden. Ein Reinigungsbad. Und genau das wird eben hier vorgestellt mit diesem Fluss aus dem Tempelberg für Sünde und für Unreinheit. Und dann wird weiter erklärt, Vers 2, dass Gott die Namen der Götzen ausrotten wird. Und man wird ihr nicht mehr gedenken. Das ist besser als erinnern, nicht mehr gedenken. Und zwar ist ja so, wenn man einen Gedenktag feiert, dann heißt das nicht, dass man nur an diesem Tag wieder die Erinnerung hat. Aber an diesem Tag denkt man ganz besonders an zum Beispiel ein bestimmtes Ereignis. Ja? Und wenn es heißt, man wird dieser Götzen nicht mehr gedenken, das heißt, man wird sie nicht mehr rühmend erwähnen und an sie quasi rühmend zurückdenken, sondern Gott löscht den Götzendienst aus, wie er das auch zum Beispiel durch Jeremia hatte verkündigen lassen. Nicht wahr? Jeremia lebte zur Zeit, als die Juden weggeführt wurden nach Babylon in die Gefangenschaft, in dieses schreckliche Land, voll von Götzendienst. Und da gab Jeremia den Juden ein Wort mit, das sie auswendig lernen sollten, auf Aramäisch. Das ganze Buch Jeremia ist ja hebräisch geschrieben, die Sprache des jüdischen Volkes damals. Und die Weltsprache im Babylonischen Reich war damals Aramäisch. Und darum gibt es da einen Satz, Jeremia 10, Vers 11. So sollt ihr zu ihnen sprechen, also zu den heidnischen Babyloniern. Jetzt kommt der aramäische Satz. Die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, diese werden verschwinden von der Erde und unter diesem Himmel hinweg. Das ist eine Prophetie auf das tausendjährige Reich, um den Babylonern damals schon zu sagen, es wird die Zeit kommen, wo alle eure Götzen verschwinden werden. Und so werden auch alle Götzen Indiens, alle Götzen des Buddhismus und, weltweit, alles wird verschwinden. Und dann heißt es weiter, in Sacharja 13, Vers 2, aus dem Land, ausrotten aus dem Land, und man wird sich nicht mehr, wird ihr nicht mehr gedenken, und auch die Propheten und den Geist der Unreinheit werde ich aus dem Land wegschaffen. Es wird geschehen, wenn ein Mann ferner weissagt, so werden sein Vater und seine Mutter sein Erzeuger zu ihm sprechen, du darfst nicht leben, denn du hast Lüge geredet. Also auch alle Falschprophetie wird ein Ende nehmen. Und der Herr Jesus sagt ja noch für die Endzeit voraus, dass gerade in der Endzeit eine massive Steigerung von Falschprophetie kommen wird. Matthäus 24, Vers 11. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. 24, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Also, der Jesus spricht da in Matthäus 24 über die Endzeit. Und die Endzeit ist in der Bibel die Zeit, in der das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung zurückkehrt ins Land der Väter. Und ich werde das heute noch zeigen, im zweiten Teil. Und da wird also genau diese Zeit angesprochen. 1882 setzte die erste große Rückwanderungswelle von Juden ins Land an. Und tatsächlich diese erste große Bewegung mit Neuprophetie brach aus 1901. Damals in Topeka und dann auch in L.A., in Los Angeles, 1904. Und wurde eine weltweite Prophetiebewegung. Das war gewissermaßen die erste Welle. Und dann in den 1960er Jahren kam die zweite Welle, die man nennt die charismatische Welle. Und auch da mit ganz viel Falschprophetie. Nachweislich. So viele Propheten, die falsche Dinge vorausgesagt haben. Und dann kam in den 1980er Jahren die dritte Welle, die sogenannte Power Evangelism und Bewegung und mit Zeichen und Wundern und voll Falschprophetie. Und führende Propheten haben gesagt, im Jahr 2000 wird die größte Erweckung aller Zeiten ausbrechen in Europa und Amerika. Und wir können ein bisschen zurückgelehnt zurückschauen und müssen sagen, stimmt überhaupt nicht. Denn die Zahl der bibeltreuen Christen nimmt stetig ab in Europa und in Nordamerika. Ich spreche nicht von Ländern, wo das Evangelium noch nicht so lange bekannt war und wo viele zum Glauben kommen. Gerade auch in China. Dort ist es ganz gewaltig, wie viele eben zum Glauben gekommen sind. Aber da sehen wir einen Rückgang und genau diese Falschprophetiewelle. Aber da ist das Ende in Sacharja 13. Es wird ein Ende sein mit Falschprophetie und Vers 4 sagt, und es wird geschehen an jedem Tag, da werden die Propheten sich schämen. Jeder über sein Gesicht oder seine Vision, wenn er weissagt. Das heißt, es wird auch solche geben, die dann umkehren werden. Da geht es jetzt bereits um die Zeit nach der Entrückung, nicht wahr? Und Falschpropheten in Israel. Und die werden Buße tun. Und dann wird ein falscher Prophet, da zitiert in Vers 4, und es wird geschehen an jedem Tag, da werden die Propheten sich schämen. Und Vers 5, und er wird sprechen, ich bin kein Prophet. Ich bin ein Mann, der das Land bebaut. Denn man hat mich gekauft, oder man hat mich, wie ich es in meiner Übersetzung wiedergegeben habe, denn ein Mensch hat mich erworben von meiner Jugend an. Also da spricht ein Bauer in Israel. Man könnte sagen, ein Kibbutznik. Er sagt, ich bin kein Prophet, ich bin ein Kibbutznik und bin das eben von meiner Jugend an, ja, nach dem sozialistischen System, wie das da geht. Man hat ursprünglich nicht einfach einen Lohn bekommen, ja, die Kapitalisierung der Kibbutze ist ja seit Jahren im Gang, aber früher war das ganz anders. Und so sagt er also, ich bin ein Mann, der das Land bebaut, Man hat mich erworben von meiner Jugend an. Und dann Vers 6. Und da ist es wichtig, jetzt die ganz wörtliche Übersetzung, die ich da gegeben habe, zu beachten. Dieser falsche Prophet spricht. Und dann in Vers 6. Und er, das ist eben noch der falsche Prophet, der umgekehrt ist, wird zu ihm sagen, was sind diese Wunden zwischen deinen Händen? Und er wird sagen, weil ich geschlagen worden bin im Haus derer, die mich lieben. An wen richtet er sich da? Jetzt muss man Folgendes machen. Man muss einfach Vers für Vers rückwärts lesen. Ja? Und schauen, wo ist im Text die letzte Person, auf die sich das beziehen kann. Also das ist nicht der falsche Prophet in Vers 3, der getötet wird. Ja, weil nach dem Tod werden sie ihn nicht mehr fragen, was sind das für Wunden? Und er sagt, weil ich geschlagen worden bin. Sondern es geht zurück. Kapitel 13, 1, da haben wir die Quelle. Kapitel 12, Vers 14, da geht es um diese Wehklage über den Messias. Wir gehen zurück bis Vers 10. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen. Das ist der Messias, der durchbohrt ist. Und der umgekehrte, falsche Prophet sagt ihm, was sind das für Wunden in deinen Händen? Da bezieht er sich jetzt nicht mehr auf die Wunde in der Seite. Ja, das Durchbohren bezieht sich in Sacharja 12, Vers 10 auf den Speerstich. Darum wird die Stelle in Johannes 19 zitiert, bei dem Speerstich. Aber die Wunden in deinen Händen, das sind die Nägelmale, die der Herr damals nach der Auferstehung schon Thomas ganz speziell gezeigt hatte. Und er wird diese Zeichen immer noch an seinem Körper tragen, wie er es hatte nach der Auferstehung. Das wird bleiben. Darum wird auch in Offenbarung 5 von dem Herrn Jesus gesprochen, ich sah ein Lamm wie geschlachtet. Nicht geschlachtet, wie geschlachtet. Das heißt, die Male seines Opfertodes sind immer noch sichtbar. Und warum betone ich das alles so? Weil manche Übersetzungen das verwischt haben. Ich war, die Elberfelder, die so genau ist, ist da nicht ganz genau. Und zwar, ich lese mal 13, Vers 5. Und er wird sprechen. Ich bin kein Prophet, ich bin ein Mann, der das Land bebaut. Denn man hat mich gekauft von meiner Jugend an. Und wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wunden? Da kommt man nicht auf die Idee, dass das der Messias sein sollte. Und wenn jemand zu ihm spricht, dann sagt man, da spricht man zu dem falschen, ehemals falschen Propheten. Aber im Hebräischen ist das ganz klar. Weil Vers 5 beginnt, Ve amar, das heißt, und er wird sprechen. Ich bin kein Prophet, ich bin ein Mann und so weiter. Und dann Vers 6, und er wird sprechen, ve amar, genau das Gleiche, die gleiche Formulierung. Also, und er wird sprechen, elav, zu ihm. Das heißt also, der falsche Prophet spricht zu ihm. Und wer ist dieser ihm? Da muss man suchen, Text zurückgehen, Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden über ihn wehklagen. Zudem wird er sagen, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Und er wird das bezeugen, das sind die Wunden, die mir damals geschlagen worden sind. Aber jetzt liebt das Haus Israel mich. Denn jetzt ist er ja angenommen worden. Und darum sagt er, das sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin, im Haus derer, die mich lieben. Der Überrest liebt den Messias. Und darum formulierte das so. Und dann, um noch kurz zum Schluss zu kommen, und dann machen wir Pause. Schwert, erwache gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Genosse ist, spricht der Herr der Heerscharen. Schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen. Da geht es auch um den Messias. Und Gott spricht, Schwert erwache gegen meinen Hirten. Das ist der gute Hirte. Und am Kreuz kam das Schwert Gottes über ihn. Und darum steht in Jesaja 53, Vers 10, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Warum heißt es gefiel ihm? Nicht das Leiden hat dem Vater gefallen, sondern dass dadurch uns Rettung gebracht werden könnte. Darum, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Und so hat Gott in den 3 Stunden der Finsternis den Herrn Jesus beladen mit unserer Sünde und dafür stellvertretend bestraft. Schwert, erwache gegen meinen Hirten. Und diesen Hirten nennt er der Mann, der mein Genosse ist. Und das Wort hier ist nicht das, was ich vorhin gesagt habe für die Knesset. Chaver, das ist der Genosse. Aber das heißt, Genosse heißt das so quasi, der Verbundene heißt das. Es kommt von der Wurzel verbinden, der Verbundene. Aber hier sagt Gott, Amiti. Der Amit, das ist der, der auf der gleichen Stufe steht. Der Gleichgestellte. Also Gott, der Vater, spricht von seinem Sohn als dem Amiti, der mir gleichgestellt ist. Und das entspricht ganz genau Philipper 2, Vers 5, wo es heißt, dass der Herr Jesus, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst erniedrigte. Also der Herr Jesus musste das nicht an sich reißen, Gott gleich zu sein. Das musste er nicht als einen Raub betrachten. Er war Gott gleich. Und das ist ganz wichtig, um eben zu klären, dass die Lehre der Dreieinheit Gottes, dass also der Sohn von Ewigkeit existiert und auch der Heilige Geist, und zwar dem Vater ebenbürtig. Und das wird hier bezeugt von dem Messias, mein Ebenbürtiger. Und der Jesus hat sich dann als Mensch erniedrigt und darum sagt er in Johannes 14, der Vater ist größer als ich. Das sagt er als der erniedrigte Mensch, der Knechtsgestalt angenommen hat. Aber in seiner Gottheit ist er dem Vater gleich. Und Gott sagt, schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen. Matthäus nimmt dieses Wort auf in Matthäus 26, 31 und bezieht es darauf, dass die Jünger, nachdem der Herr Jesus verhaftet worden waren, geflohen sind. Und dieses Wort hat sich aber weiter erfüllt. In 5. Mose 28, Vers 64 sagt Gott, dass Israel unter alle Völker der Welt zerstreut werden sollte. Also man kann sagen, das war Phase 1, die Zerstreuung der Jünger. Und ab dem Jahr 70 Phase 2, die Zerstreuung des ganzen jüdischen Volkes weltweit. Ab dem Leiden des Messias soll das jüdische Volk zerstreut werden. Schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen. Aber dann sagt Gott, und ich werde meine Hände den Kleinen oder den Geringen zuwenden. Der Jesus ist am dritten Tag auferstanden und hat sich ganz speziell des Überrestes angenommen und hat die Jünger wieder gesammelt. Also das ist der Überrest aus Israel, dem sich der Herr dann in besonderer Weise zugewendet hat. Und dann kommt eben diese Prophetie, die wir schon angeschaut haben, im ganzen Land, 2/3 werden umkommen, 1/3 wird errettet werden und überleben. Machen wir Pause und fahren dann gleich weiter mit Kapitel 14, das auch direkt im Textzusammenhang anschließt.